Ja, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit und ich würde ganz gern so aufteilen, dass wir eine halbe Stunde uns nochmal so zwei, drei theoretische Konstrukte anschauen, dass ihr so ein bisschen versteht, wie dieses Prinzip funktioniert, wie die Mechaniken da drin sind, um dann etwas praktischer zu werden. So, das heißt, dann ihr für euch selber schauen könnt, okay, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin oder wo soll ich hin und wie sieht der Weg dazwischen aus. Und wenn da noch Zeit bleibt, können wir vielleicht nochmal das eine oder das andere dann hier zusammen besprechen. Wir fangen mal mit der Begriffsdefinition an. Wer bei dem Jugendwochenende in Kirchberg war, da habe ich schon mal über dieses Thema gesprochen, für den ist das eine kleine Wiederholung. Ansonsten ist das ein kleiner Einstieg ins Thema. Wenn wir bei dem Thema Berufung und auch der Ruf Gottes damit durch die Bibel gehen, dann sehen wir dort als erstes einen Begriff, der äußere Berufung genannt wird. Das ist ein Ruf, ich werde jetzt die Stellen nicht lesen, ein Ruf, der von Gott an alle Menschen ergeht. Gott ruft, will nicht, dass irgendjemand verloren geht, und Gott ruft alle Menschen, dass sie sich zu ihm wenden sollen. Und das ist diese äußere Berufung, mit der ein jeder Mensch, der hier geboren ist auf dieser Erde, gerufen und berufen ist. Und so, das heißt, jedes Mal, wenn das Evangelium verkündigt wird, erschallt dieser äußere Ruf Gottes an die Menschen, die zuhören. So, und obwohl dieser Ruf an alle ergeht, wissen wir, dass nicht alle diesem Ruf Folge leisten. Und deshalb gibt es diesen zweiten Begriff, nämlich die wirksame Berufung. Es gibt Menschen, in denen dieser Ruf wirksam geworden ist. Ja, so, und so sind hier ihr alle, ihr habt alle die äußere Berufung gehört, weil ihr alle, soweit ich das sehen und einschätzen kann, schon seit vielen oder seit längerer Zeit bewusst an den Gottesdiensten teilnimmt, dort das Evangelium hört und dort der Ruf an euch erschallt ist. Ja, und es gibt viele und vielleicht auch alle, gerade die hier sitzen, die haben auch diese wirksame Berufung erlebt, in denen ist dieser Ruf wirksam geworden und sie haben sich bekehrt und sie dienen Gott. So, es hat eine Wiedergeburt stattgefunden. So, und diese wirksame Berufung hat ein Ziel. Ja, wir werden nicht dazu berufen, um dann zu warten, bis wir ins Paradies eingehen. Und da gibt es im Grunde zwei große Themen, die sich vor 400 Jahren die Brüder, die den Westminster-Katechismus geschrieben haben, überlegt haben, wofür lebt der Mensch hier auf dieser Erde, was ist unsere Bestimmung, was ist unser Ziel. Und die haben zwei Dinge gefunden, nämlich das erste ist, Gott zu verherrlichen, und das zweite ist, Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Und diese Dinge sind mit einem Art und miteinander verknüpft, das nicht lösbar ist. Das heißt, es geht beides Hand in Hand. Ich kann, wenn ich die Gegenwart Gottes genieße, dann lebe ich schon zu seiner Ehre. Und wenn ich zu seiner Ehre lebe, dann genieße ich seine Gegenwart. So, und dazu seid ihr alle berufen, in denen dieser Ruf Gottes wirksam geworden ist. Das ist meine und eure Berufung, Gott zu verherrlichen mit unserem ganzen Leben und das Zusammensein, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen und in dieser Freude in ihm zu leben. So, und wenn wir das praktisch runterbrechen, gibt es 1000 Möglichkeiten, wie wir diese Dinge in unserem praktischen Leben ausleben können, in unserem Alltag. So, und aber ihr seid wahrscheinlich hier, um über die dritte Art der Berufung zu sprechen oder etwas zu hören, nämlich die spezielle Berufung. So, wir glauben, Gott hat uns berufen und wir sind seine Kinder und er hat uns zu etwas Bestimmtes berufen. Wir glauben, dass Gott einen Plan hat für alles. Ja? Wir glauben, dass Gott souverän ist, dass Gott nicht irgendwas ausprobiert und dann guckt, wie es funktioniert. Dass Gott nicht irgendwie die Erde geschaffen und angestoßen hat und jetzt sitzt und beobachtet, was wir da drauf machen. Sondern die Bibel zeigt uns ein anderes Bild von Gott, von einem Gott, der alle Dinge unter Kontrolle hat. Egal was, wo geschieht, wir wissen, dass er das weiß, dass er das sieht, dass er das zulässt oder aktiv gestaltet. So, und so ist es auch, wenn wir darüber nachdenken, dass die Berufung in uns, in mir und in dir wirksam geworden ist, dann hat Gott dich berufen und hat für dich einen Platz in seinem Plan. Ja, in seinem großen Plan sieht er dich und weiß, was du kannst und weiß, was er dir geben kann, was du noch nicht kannst, aber können sollst, und weißt, wo dein Platz ist und wie du diesen Platz ausfüllen kannst und wie du wieder zu seiner Ehre leben kannst und wie du wie du große Freude findest darin, indem du das tust, was du tun sollst. Vielleicht praktisch zu mir, bei dieser Punkt die Gemeinschaft mit ihm zu genießen und Freude zu haben. Das, was ich in meinem Leben gelernt habe, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet, ist zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, zu sehen, wie sich junge Menschen entwickeln, zu sehen, wie junge Menschen, und nicht sozusagen einfach nur, wie sie sich entwickeln, sondern zu sehen, wie Gott in ihrem Leben wirkt. Ja, es ist für mich die größte Freude, wenn ich mit jungen Menschen spreche und ich merke einfach, wie Gott sie weiterführt. Und ich merke, wo irgendjemand, der ein Problem hat und lange Zeit etwas nicht vergeben konnte, und ich wusste das schon seit einiger Zeit und ich schon dafür lange gebetet habe, und plötzlich erzählt mir die Person, wie sie es geschafft hat, diese Sache zu vergeben. Und ich weiß, das bin nicht ich, sondern Gott arbeitet an diesen Menschen und Gott führt diesen Menschen weiter. Und das ist etwas, was ich gefunden habe, was mir ganz, ganz, ganz große Freude gibt. So, das ist ein Punkt, der in meinem Leben so ist. Und ich glaube, bei jedem ist das ein bisschen anders. Und Gott hat uns so geschaffen, wie wir geschaffen sind. Und Gott formt uns, weil er uns auch zu etwas anderes machen will, als wir jetzt sind. Und er formt es mit einem Ziel. Und jeder von euch hat ein Ziel. Und ihr seid natürlich vielleicht begierig zu erfahren, was ist mein Ziel? Ja, was ist meine Berufung? Genau. So, und da werden wir gleich nochmal hinkommen. Aber ich würde ganz gern vorher nochmal, wenn wir jetzt über dieses Thema spezielle Berufung sprechen, dort nochmal so zwei Dinge zumindest nochmal für euch klar machen, dass ihr wisst, alles klar, so funktioniert es. Genau. Wenn wir über die spezielle Berufung sprechen, dann ist häufig in unserem Kopf dieser Gedanke, dass wir so eine Art innere Überzeugung, so eine Art Berufungserlebnis brauchen, so ein vielleicht sogar übernatürliches Berufungserlebnis, zu wissen, alles klar, genau das will Gott von mir. Ja, so ein bisschen dieser Gedanke wie der brennende Busch von Mose. Das war, an dieser Stelle war alles klar, da gab es keine Diskussions-, keine Deutungsmöglichkeiten. Mose war berufen, das Volk aus Ägypten herauszuführen. So, und das, was ich heute auf alle Fälle vorhabe, und wenn es mir nur das gelingt, dann bin ich schon zufrieden, ich möchte diese Vorstellung in euren Köpfen zerstören. Okay? Und zwar, wenn wir in die Bibel gehen und wenn wir in die Kirchengeschichte gehen, dann sehen wir dort nicht nur dieses übernatürliches Berufungserlebnis. Ja? Natürlich sehen wir, oder fangen wir nicht bei Mose, sondern fangen wir beim Abraham an. Zu Abraham sprach Gott: Verlass dein Vaterhaus, verlass deine Freundschaft, komm in ein Land, das du nicht kennst, und du sollst mir in diesem Land dienen. Ne? Wir kennen diese Stelle, muss ich jetzt nicht nachschlagen. So, das ist bei Abraham. Ganz klares Berufungserlebnis. Abraham ist berufen und er ist gehorsam und er geht. Dann gibt es den Enkel von Abraham, den Urenkel, Josef. Zu Josef sagt Gott nicht: Verlass dein Vaterhaus und deine Freundschaft, komm in ein fremdes Land, das ich dir zeigen will, und in diesem Land sollst du mir dienen. Das passiert alles. Josef verlässt sein Vaterhaus, verlässt seine Freundschaft, geht in ein Land, das er nicht kennt, um dort Gott zu dienen. Aber er hat kein Berufungserlebnis. Und wir wissen sehr, sehr klar, dass es der Weg Gottes war und dass Josef dazu berufen war, nach Ägypten zu gehen, um dann für seinen Vater zu sorgen, als die Hungersnot kommt, um dann all das zu sein, was Gott ihn haben wollte, dass er sein sollte. Eine andere Person aus der Bibel, gehen wir ein Tucken später. Mose hatte ich gerade angesprochen, dieses Thema mit dem brennenden Busch. Bei Mose ist die Sache ganz klar. Ja, Mose versucht sich da irgendwie rauszuwinden und findet verschiedene Gründe, warum er das nicht sein soll. Und Gott sagt ihm: Du sollst es sein. Ja, nimm Aaron, deinen Bruder, und mach das. Wenn wir den Nachfolger von Mose nehmen, Josua, dann sehen wir dort keinen brennenden Busch. Josua taucht das erste Mal in der Bibel auf, als es dort um eine Schlacht geht. Warte mal, habe ich das hier bei uns? Gegen die Amalekiter. Ja? So, und da ist er nicht der Heeresführer, sondern da werden mehrere Heeresführer genannt. Und er ist einer unter den Heeresführern, die gegen die Amalekiter kämpfen. Das ist das erste Mal, wo der Name Josua in der Bibel auftaucht. Und dann ist er der Diener Moses. Und dann, als Gott zu Mose sagt, dass er dort auf den Berg gehen soll, dann sagt er auch, Josua soll das Volk hineinführen. Und Josua ist genauso von Zweifeln und vor Ängsten geplagt wie Mose, als er dort vor diesem brennenden Busch stand. Ja, wenn wir Josua anfangen zu lesen, dass Gott zu ihm immer wieder sagt, oder ich lese das auch nicht, ja, sei getrost und unverzagt. Das bedeutet, Josua war verzagt. Josua dachte sich, obwohl er als Kundschafter gesagt hat, wenn Gott mit uns ist, dann werden wir sie wie Brot fressen. Weil er dachte, okay, Mose geht, ich bin sein Diener, das wird alles gut sein. Ja, so, jetzt bist plötzlich er an der Reihe und er ist verzagt und ängstlich. Ja, und Gott muss ihn ermutigen. Und dann gibt es diese Stelle, wo dann der Fürst über das Heer Gottes ihm begegnet. Und ich bin überzeugt, das war Christus, der ihm begegnet ist dort. Ja, weil er ihn anbetet und er die Anbetung annimmt. Ja, das heißt, Christus kommt persönlich, um ihn zu ermutigen, diesen Dienst zu tun. Und er hatte nicht diese übernatürliche Berufung, wie Mose sie hatte. Gehen wir in die Kirchengeschichte. Hudson Taylor wusste schon als Junge, dass er als Missionar nach China gehen wird. Wir hatten jetzt mit den Brüdern gesprochen, ob es so eine klare, soweit ich mich erinnern kann, die ich die Biografien gelesen habe, gibt es bei Georg Müller keine klare Berufung, Waisenvater von Bristol zu werden, sondern er sieht die Not, fängt an zu arbeiten und Gott macht aus einem kleinen Werk, das anfängt mit einigen Waisen, eine riesengroße Sache, wo Millionen von Euros nach unseren heutigen Maßstäben als Spendengelder fließen, damit dieses große Werk mit den Waisenkindern unterhalten werden kann. So, und da können wir du und ich reinschreiben. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass diese beiden Dinge sich nicht ausschließen, dass das eine nicht besser ist als das andere, sondern wir sehen beides. Und es kann unter uns Leute sein, die ein Berufungserlebnis haben, die ganz klare Auftrag von Gott bekommen haben und jetzt schon als junge Menschen wissen, was sie einmal sein werden. Und es kann sein, dass wir nie ein übernatürliches Berufungserlebnis haben werden, aber unter großem Segen im Dienste des Herrn tätig sein werden. Ja, und dieses beides ist, das eine ist nicht mehr wert als das andere, das eine ist nicht besser als das andere, sondern Gott hat einfach diese zwei Wege, wie er uns dazu beruft, in seinem Dienst, in seinem Werk zu arbeiten. Okay, ist das verständlich? So, bevor wir praktisch werden, nochmal eine Folie, mit der ich nochmal eine Sache, die mir wichtig ist, erklären möchte. Und zwar habe ich das häufig erlebt, dass junge Menschen so ein Berufungserlebnis haben und dann sofort loslegen wollen und sagen, ja, aber Gott hat mir doch gesagt, ich soll das machen. Und da müssen wir erstmal Folgendes verstehen. Bevor ihr was machen könnt, was ihr machen sollt, also, oder sagen wir es, ich sage das mal andersrum. Das Berufungserlebnis ist nicht der Endpunkt, sondern der Startpunkt. Ja, Gott beruft, Gott rüstet aus, Gott sendet aus. Und dann sind wir in der Lage, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Ja, also das heißt, es fängt mit der Berufung an, dann gibt es eine Ausrüstung, das kann eine kurze Zeit sein und das kann eine lange Zeit sein. Es kann sein, dass ihr als junge Menschen berufen werdet und wenn ihr in Rente geht, ernst dieser Berufung als Missionar leben könnt und Gott euch euer ganzes Leben lang darauf vorbereitet, am Ende des Lebens das zu sein und an der Stelle zu stehen, an der ihr euch haben wollt. Ja, das hängt von dem Plan Gottes und von euch ab, wie lange diese Sache dauern kann und soll und wird. Ja, und dann gibt es die Aussendung. Ja, und dann gibt es den Punkt, wo Gott euch schickt, wo Gott sagt, hier, da ist die Möglichkeit, jetzt kannst du gehen. So, und ich möchte das einfach nochmal anders sagen, nämlich das war jetzt so ein bisschen diese Sicht der übernatürlichen Berufung, das Berufungserlebnis, Ausrüstung, Aussenden. Ich möchte das mal anders kennzeichnen. Ein Bruder hat das eigentlich relativ gut beschrieben und deswegen habe ich diese drei Punkte auch. Er hat gesagt, bevor wir von einer wirklich göttlichen Berufung sprechen können, müssen diese drei Dinge erfüllt sein. Und das erste ist das Wollen. Und das ist egal, ob dieses Wollen darauf basiert, dass wir ein übernatürliches Erlebnis hatten, dass Gott zu uns gesprochen hat in einem Traum, in einer Vision oder durch einen Bruder und dann haben wir genau verstanden oder in der Bibel oder wie auch immer. Das kann der Punkt sein, dass wir wollen, aber es kann auch der Punkt sein, dass es eine Aufgabe gibt und wir können diese Aufgabe tun und wir wollen diese Aufgabe tun. Ja, so dieses Wollen muss da sein. Wenn das Wollen nicht da ist, dann können wir nicht von einer Berufung sprechen. Wenn Brüder zu mir oder zu dir kommen und sagen, komm, das sollst du machen, das ist deine Aufgabe, aber in uns ist nicht das Wollen dafür da, dann kann das nicht die Berufung sein. Sondern wir müssen das wollen. Da gibt es eine Stelle, wenn Paulus über das Amt des Ältesten schreibt und er sagt, wer das Bischofsamt begehrt, der begehrt ein köstlich Ding, glaube ich, sagt das Luther. Er spricht dort schon vom Begehren, also das Wort gebraucht schon ein ziemlich starkes Wort an dieser Stelle. So nicht nur, ja, würde ich vielleicht gern machen. Ja, so, wobei an dieser Stelle ist es interessant, mal wirklich den Zusammenhang zu lesen, weil manchmal denke ich, dass Paulus das so ein bisschen aufzieht und sagt, du willst Ältester sein? Okay, ich zeige dir mal, was das bedeutet. Und dann willst du das vielleicht nicht mehr. Aber der Punkt ist schon, es muss ein Wollen sein. Und wie gesagt, wenn das Wollen nicht da ist, wenn dieses Element fehlt, dann können wir nicht davon sprechen, dass du zu etwas berufen bist. Das Zweite ist der Segen. Das heißt, nicht nur du, sondern auch die Geschwister in der Gemeinde müssen sehen, dass du dazu berufen bist. Ja, du musst in dem, wie du lebst, was du tust, wie du sprichst, muss sichtbar werden zumindest, dass es dort Potenzial gibt und dass dort Gaben liegen und dass Gott dich dort gebrauchen will. Ja, wenn jemand von euch sich fühlt, er ist berufen zum Prediger und die Leute schlafen bei seinen Predigten regelmäßig ein, dann muss man dann nochmal nachdenken und nochmal suchen. Ja, ich möchte jetzt nicht an dieser Stelle sagen, dass gleich die erste Predigt voll einschlagen muss. Ich glaube, jeder muss lernen und klein anfangen. So, aber wenn die Geschwister sagen, das taugt irgendwie nicht, dann taugt das nicht. Ja? Oder ein anderes Beispiel, wenn sich jemand zum Seelsorger, zur Seelsorgerin berufen fühlt, aber die Worte verletzen mehr, als sie heilen, dann passt das einfach nicht. Ja, dann fehlt dieses Element, das zu einer göttlichen Berufung dazugehört. Ja, und nicht zuletzt muss es auch eine Möglichkeit der Berufung geben. Ja, selbst, sagen wir mal, wenn jemand von euch eine Berufung hat, Missionar zu werden, selbst wenn die Geschwister sagen und sehen, dass da ein Segen ruht, dass du mit Menschen sprechen kannst, die von Gott nichts wissen und diese Gespräche Frucht tragen, wenn es keine Missionsgesellschaft gibt, die dich aussendet, dann können wir da noch nicht von der Berufung sprechen. Ja, da ist die Berufung noch nicht fertig. Entweder bist du noch in der Zeit der Ausrüstung oder du hast eine andere Berufung und du hast irgendwas verwechselt. Weil auch da wieder, selbst bei diesem übernatürlichen Thema, es kann sein, dass Gott zu dir zum Beispiel sagt, du wirst für keine Firma arbeiten, sondern du wirst für mich arbeiten. In diesem Fall haben wir eine Berufung. Diese Berufung ist nicht konkret. Wir wissen nur, dass wir auf dem Gehaltscheck von Gott stehen werden. Aber was wir dort machen werden, wissen wir nicht. So und so mancher denkt sich da was hinein und überlegt schon, was er da machen soll. Oder wir können falsche Annahmen haben. Ich kenne jemanden. Zudem hat Gott relativ klar gesprochen, dass er Evangelist werden soll. Und zwar in der Umgebung, in der er lebt, dass er durch die Stadt gehen soll und mit Menschen sprechen soll, sodass das seine Hauptaufgabe ist. Und dann hat er daraufhin gesagt, okay Gott, wenn das meine Hauptaufgabe ist, dann musst du mich versorgen. Und Gott versorgt ihn nicht. Ja, weil Gott hat ihm das nicht gesagt. Er hat gesagt, das ist deine Hauptaufgabe. Ob er diese Hauptaufgabe nebenberuflich machen soll oder nicht mehr arbeiten soll, weil Gott ihn versorgen will, hat Gott ihm nicht gesagt. So, er vertraut darauf, dass er versorgt wird. Er wird aber nicht versorgt. Das heißt, er muss schauen, okay, dann muss ich hier Arbeit finden und dann neben meiner Arbeit diesen Dienst tun. So, das heißt, wir können vielleicht ein Erlebnis haben, das will ich damit sagen. Und dieses Erlebnis ist nicht falsch. Gott hat uns wirklich zu etwas berufen. Nur dann kommt unsere menschliche Komponente dazu und wir dichten etwas dazu. Wir überlegen etwas dazu und dann halten wir das für Berufung. Wobei, wenn wir genau hinschauen, was Gott gesagt hat, ist es vielleicht weniger oder mehr oder anders, als was wir denken. Ja, das waren nochmal die theoretischen Betrachtungen, die ich mit euch machen wollte. Habt ihr Fragen dazu? Wir haben jetzt nochmal 10 Minuten. Wenn ihr nochmal so Fragen habt, dann können wir die beantworten, bevor wir dann praktisch werden. Ja. Ja, also bei all diesen Dingen ist da keine so scharfe Trennung. Ja, ne, wie gesagt, was ich mit Ausrüstung zeigen möchte, ist, es muss schon etwas zu sehen sein, aber das heißt nicht, dass du komplett fertig sein musst und dann erst losziehen darfst, sondern Gott kann dich schicken und während des Dienstes dann deine Fähigkeiten weiterentwickeln oder sogar übernatürliche Gaben zusätzlich geben, die du dann brauchst, um diesen Dienst zu tun. Also bei David können wir das ungefähr so sehen. Bei David ist die Berufung sehr, sehr klar. Ja, da wird er gesalbt und dann kommt lange, lange Zeit, wo er zugerüstet wird. Bei Mose ist es ein bisschen anders. Da ist die Zurüstung schon vorher gewesen und dann gibt es die Berufung und Aussendung quasi direkt. So, das heißt, ich habe da bewusst jetzt keine Reihenfolge gemacht. Ich habe auch jetzt diese Striche bewusst sozusagen nicht senkrecht gesetzt, um zu sagen, das ist der erste, der zweite, der dritte, sondern diese Dinge, was ich zeigen möchte, diese Dinge hängen einfach zusammen. Und es gibt kein Muster zu sagen, genau so muss das sein, sondern Gott hat einfach, der Heilige Geist hat und soll die Freiheit haben, bei jedem das anders zu machen. Fakt ist, dass diese Dinge da sein müssen. Ja, und wie gesagt, auch da, die Ausrüstung kann bei dem einen sehr schnell gehen, bei dem anderen langsam, bei dem einen wird sehr viel während des Dienstes dazugegeben, wo er dazu lernt, bei den anderen ist dann die Aufgabe des Dienstes. Und auch selbst der Dienst, wisst ihr, in der Missionsgeschichte war der Kontinent Afrika fast ein ganzes Jahrhundert verschlossen gewesen. Und zwar sind schon im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert Missionare nach Afrika gegangen. Die Medizin war aber nicht fortgeschritten, das heißt, die Leute sind dort innerhalb teilweise von Wochen an den tropischen Krankheiten gestorben. Und das waren Menschen, die Gott wirklich gedient haben, Menschen, die Gott berufen hat für ein bestimmtes Land, Menschen, die sich vorbereitet haben, die hingegangen sind, dort 6 Wochen geblieben sind und nach 6 Wochen an Malaria gestorben sind. So, auch das, was da der Dienst ist, liegt auch in der Hand Gottes. Und das sollte uns aber nicht abhalten. Ja? Wir wissen nicht, wie unser Dienst aussehen wird. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, zu dieser Aussendung. Wenn wir die Aussendung von Jesaja anschauen, ist für mich eine der entmutigsten Aussendungen, die es gibt. Ja, wir haben ganz, Jesaja 5, glaube ich, ganz, ganz klare Berufung Jesajas zum Prophetendienst. Und Gott sagt, du wirst dein Leben lang predigen und es wird sich niemand bekehren. Stell dir vor, das ist eure Aussendung. Und das kann auch sein. So, Bruder Walfried, wir haben manchmal über dieses Thema gesprochen und unser Dienst ist auftragsbezogen, nicht ergebnisbezogen. Ja, in der Wirtschaftsleben zählen die Ergebnisse. Bringst du keine Ergebnisse, machst du irgendwas falsch. Wir müssen das verstehen, wenn wir den Auftrag erfüllen, machen wir alles richtig. Ergebnisse, ne, das Thema Wachstum, was wir gerade haben, ist nicht unser Job, das ist der Heilige Geist, wie er macht. Ja, und sein Plan ist es, wie sein Plan ist. Und wenn sein Plan ist, dass wir hingehen, dort irgendetwas anfangen und sterben, dann ist es sein Plan. Und dann wird dort der Boden irgendwie vorbereitet und dann kommen ein Jahrhundert später andere Menschen und dann geht die Saat auf. Ja. Ja, und dann passiert ja auch nichts, ne? Ja, ich würde sagen, bei Jona fängt das Wollen im Bauch des Fisches schon an. Ne? Weil als der Fisch ihn ausspuckt, geht er ja schon nach Ninive. Und Gott gibt dort auch den Segen. So, Jona will das Ergebnis nicht, aber den Auftrag will er schon ausfüllen, verstehst du, in diesem Sinne, aber da ist das schon da. Am Anfang ist wirklich das Wollen nicht da und deswegen flieht er von Gott. Und die 2 Minuten, wisst ihr, was mich ermutigt hat, ist, dass Gott selbst in den Fällen, wo wir Fehler machen, diese Dinge gebraucht, um etwas Gutes zu machen. Jona ist für mich das beste Beispiel. Jona will nicht, Jona läuft weg. Das ist nicht richtig. Das ist nicht das, was Gott will. Und wenn Jona nicht weggelaufen wäre, hätten sich die Leute auf dem Schiff nicht bekehrt. Ja, die werfen Jona ins Wasser und sie beten Gott den Allmächtigen an. Das wäre nicht passiert, wenn Jona nicht weggelaufen ist. So, Gott gebraucht selbst das, was wir falsch machen, selbst unsere Fehler, um daraus etwas Schönes und Gutes zu machen. Und das sollten wir ihm zutrauen. Und das sollte für euch so ein bisschen Angst nehmen, zu überlegen, oh, ich mache jetzt alles richtig. So, im Vertrauen auf Gott dürfen wir Dinge machen. Ich sage, ich will keinen ermutigen, vor Gott wegzulaufen oder etwas zu machen, wo ganz klar ist, dass das nicht der Wille Gottes ist. Ja? Wie bei Jona gewesen. Also das ist jetzt kein gutes Beispiel. Aber in unseren Entscheidungen, selbst wenn wir manchmal nicht so ganz sicher sind, wenn ihr jetzt an diese Stunde vorher denkt, wenn wir es aus Liebe zu Jesus tun, wenn wir es im Vertrauen auf das, dass er wirkt und dass unser Beitrag nur ganz wenig ist, tun, dann wird Gott das segnen, auch wenn das vielleicht nicht das Richtige ist. Gut, gehen wir dann weiter. Die Theorie ist grau, machen wir das jetzt ein bisschen bunt. So, vielleicht um Handzeichen. Ich werde nicht weiter auf das Thema eingehen, also keine Angst, keine weiteren Fragen erstmal dazu. Aber hat jemand von euch so ein übernatürliches Berufungserlebnis? Weiß er, dass Gott ihn zu etwas berufen hat? Könnt ihr mal kurz strecken, wie man das hier im Süden sagt? Okay, das ist gut, dann können wir das relativ schnell überspringen. kommen wir nämlich zu dem zweiten Teil. Nämlich, wenn wir über eine natürliche Berufung anschauen, ist nicht mehr die Frage wer, sondern die Hauptfrage ist was. Und zwar gibt es dort 2 Zugänge und ich möchte euch einfach mal 4 Fragen mitgeben und würde euch einfach Zeit geben, 10, 15 Minuten, dass ihr über diese Frage nachdenkt, ja, und etwas für euch, für jeden, ja, für dich persönlich, dass du für dich persönlich hier aufschreibst, was kannst du gut, was fällt dir leicht zu tun? Weil das ist ein Hinweis auf das, was deine Gaben sind. Fällt es dir leicht, eher mit fremden Menschen schnell in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu sprechen, oder fällt es dir nicht leicht? Fällt es dir leicht, abstrakte Gedanken zu denken, oder fällt es dir nicht leicht? So, das können dann Anhaltspunkte sein, welchen Dienst kannst du tun? So, das heißt, genau, was kannst du gut, was fällt dir leicht zu tun? So, und dann kommt die 2. Frage, wenn du dies aufgeschrieben hast, 3, 4, 5 Sachen, wie kannst du mit diesen Gaben den Geschwistern in der Gemeinde oder den Menschen in deiner Umgebung dienen? So, dass ihr dann einfach konkret überlegt, so, was könnt ihr schon in der nächsten Woche tun, um diese Gaben, die Gott euch gegeben hat, zu seiner Ehre und für euch zur Freude, weil es macht euch Spaß, das zu tun, was ihr tun könnt, einzusetzen. So, das ist von der einen Richtung. Und ich habe dann mit römischen Zahlen nochmal 2 Punkte aufgesetzt, wo ich das Ganze nochmal von der anderen Seite aufziehen möchte. Und da solltet ihr auch Gedanken machen. Nämlich gibt es eine Not, und Not habe ich jetzt in Klammern gesetzt, weil das ist erstmal nicht ganz, ganz große Not, sondern einfach, wo könnt ihr helfen? Wo gibt es Arbeit, die vielleicht niemand tut? Oder wo gibt es Arbeit, wo ein Bruder oder eine Schwester tut und damit eigentlich überlastet ist? Wo könnt ihr helfen? Ja? Und dann, wie könnt ihr dort in dieser Not helfen? Ich möchte das ganz bewusst von dieser Seite nochmal aufziehen, weil jemand kann sagen, okay, meine Gabe ist es, Klavier zu spielen, aber wir haben schon 8 Klavierspieler bei uns in der Gemeinde, also kann ich die Gabe nicht einsetzen. Ich würde das von der anderen Seite aufziehen. Wenn auf dem Weg zur Gemeinde eine alte Schwester wohnt, die du abholen könntest und jeden Sonntag mit zum Gottesdienst und Mittwoch zur Gebetsstunde mitbringen könntest, dann ist das deine Aufgabe. Dann ist es ganz, ganz klein, eine kleine Berufung in deinem Leben, die du leben sollst, die du tun sollst. Ja, denk nicht an große Dinge, sondern schaut einfach nur ganz klein. Wo könnt ihr einen Dienst tun für die Gemeinde? Wir haben jetzt mit den Brüdern am Tisch gesprochen. Wenn wir anschauen, wie das bei Stephanas war, Stephanas wurde dazu berufen, an den Tischen zu dienen, Essen zu verteilen. Kein großartiger Dienst. Ja, und dann sehen wir, wie er mächtig predigt, wie er Wunder wirkt, wie Gott ihn zu ganz, ganz großen Dingen gebracht. Und das in kurzer Zeit. So, und deshalb, wenn wir über diesen natürlichen, und ein bisschen bin ich froh, dass hier niemand sich gemeldet hat, wegen dieser übernatürlichen Berufung, wenn wir auf diesen natürlichen Weg schauen, wie Gott euch berufen kann in seinen Dienst, fangt klein an. Tut in Treue den kleinen Dienst. Und Gott wird euch größere Aufgaben geben und Gott wird euch weiterführen und gebrochen. So, und jetzt habe ich genug geredet, jetzt ist auch halb ungefähr, ja, vielleicht noch mal eine Viertelstunde. Denkt einfach über diese Dinge nach, schreibt sie jeder für sich auf. So, versucht mal 3 bis 5 Punkte aufzuschreiben, was ihr gut könnt und wie ihr mit diesen Gaben dienen könnt, und versucht noch mal 3 bis 5 Punkte zu finden, wo ihr sagt, wo könnte ich in der Gemeinde eingreifen, wo gibt es etwas, was ich tun kann. Ich glaube, die meisten sind durch. Ich habe vorhin geschaut, haben noch einige was geschrieben. Habt ihr noch Fragen? Die Gnadengaben. Ja, also Gnadengaben ist halt ein weites Thema. Ne? Bei den Gnadengaben gibt es Gaben, die ganz klar übernatürlich sind, wie Teufel austreiben, Geister unterscheiden und so weiter. Du hast aber Gaben zum Organisieren, zum Leiten, die schon natürlich sein können. So von dem her, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, sozusagen, also bei manchen Gaben ist klar, okay, da gibt es einen Moment, wo du durch den Heiligen Geist diese Gabe bekommst, und dann hast du die übernatürliche Gabe. Und dann gibt es aber Gaben, die sich aus natürlichen Gaben heraus entwickeln. So, sicherlich spielen sie eine Rolle. Wir hatten jetzt auch am Tisch, mir ist das nochmal bewusst gewesen, Georg Müller, nehmen wir nochmal dieses Beispiel. Georg Müller war vorher ein Dieb gewesen. Und er ist als Waisenvater von Bristol bettelarm gestorben, obwohl er, ich glaube nach heutigen Maßstäben, fast Milliardenvermögen verwaltet hat und hat sich daran nicht bereichert, sondern ist wirklich bettelarm gestorben, obwohl er so viel Geld und 1000 Möglichkeiten gehabt hätte, sich von diesem Geld irgendetwas zu gönnen. Ja, auch das ist für mich schon so eine übernatürliche Gabe, dass Gott eine Neigung, eine Eigenschaft, die er hatte, die sündig war, komplett weggeräumt hat, dass dann nichts davon übrig geblieben ist, sodass er da so ist, sozusagen zu diesem Zeitpunkt natürlich übernatürlich bei den Charismen, finde ich schwierig, dort eine Grenze zu ziehen. So, und das heißt, wenn wir, und da wollte ich zu der Folie sowieso jetzt gleich nochmal zurück, in dieser Zeit der Ausrüstung, aber auch hier in der Aussendung, kann Gott weitere Gaben geben, die man vielleicht noch gar nicht gehabt hat, beziehungsweise Gaben, die man gehabt hat, weiterentwickeln, sodass ich darin besser werde, aus Fehlern lerne oder was auch immer, dann wachse sozusagen, dass da ein Wachstumsprozess ist. Okay? Ja, also, jetzt habt ihr da wahrscheinlich ein paar Punkte stehen. Was macht ihr mit diesen Punkten? Ja, ich hoffe, dass diese Folie, deswegen bin ich nochmal zurückgekehrt, ist. Das bedeutet nicht, dass ihr jetzt sofort losläuft. Ja, sondern wenn wir über diesen Punkt nachdenken, der Segen in der Gemeinde, es ist schon so, dass diese Gaben irgendwie in der Gemeinde unsere Berufung irgendwie im Kontext einer Gemeinde geschieht. Es gibt Aufgaben, vielleicht hat Gott dem einen oder dem anderen von euch etwas ans Herz gelegt, was nicht in der Gemeinde geschieht, sondern mit euren Klassenkameraden oder in der Nachbarschaft mit den Kindern oder was auch immer. Aber selbst diese Dinge solltet ihr mit den Geschwistern besprechen, solltet ihr mit euren Eltern besprechen. Ja, so, und wenn wir bei diesem zweiten Punkt wart, Nöte, wo ihr mithelfen könnt, so wenn ihr dort Dinge seht, ja, vielleicht ist es in der Kinderarbeit, dass dort Sonntagsschullehrer fehlen oder was auch immer, besprecht das mit der Leitung in eurer Gemeinde, mit den Geschwistern, die verantwortlich sind. Und wenn sie dort etwas sehen und euch die Möglichkeit geben, dann könnt ihr diesen kleinen Dienst schon tun. Ja, so. Lauft nicht allein los. Das ist, was ich heute nochmal mitgeben will. Einfach als nächste Schritte. Der nächste ganz große Schritt ist im Grunde, nimmt dieses, was ihr heute schon aufgeschrieben habt, mit ins Gebet. Bringt das vor Gott. Zeigt ihm und sagt ihm, bittet ihn, euch zu zeigen, vielleicht was ihr noch gar nicht seht. Ja, so. Und dass Gott euch diese Dinge zeigen kann. Dass er das gebraucht, dass er Wege lenkt, dass er Möglichkeiten eröffnet. Ja, und genau, was mir ganz wichtig ist, dass ihr nicht einfach alleine losläuft, sondern schaut, dass ihr das mit den Geschwistern gemeinsam, ja, mit der Leitung in der Gemeinde, mit den Geschwistern, die für bestimmte Themen verantwortlich sind, mit denen diese Sachen bespricht und mit ihnen gemeinsam dieses Dienst tut, weil ich glaube, und ich bin überzeugt, es ruht kein Segen Gottes, wenn wir nicht in Liebe, nicht in Abstimmung, nicht in Frieden mit unseren Geschwistern versuchen, irgendwelche Dienste auszuüben. Ich überlege gerade, ob ich noch, im Grunde war es schon, was ich alles dazu sagen wollte. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wir können nochmal den Rest wieder mit Fragen oder.
Einige noch die Jugendlichen jetzt erkannt, die haben ganz so Gabe jetzt in der Kinderstunde zu arbeiten. Warum das sozusagen in die Gemeinde zum Ältesten und der Ältesten sagt, was dann? Also jetzt.
Ja, ja, ja.
Ich sehe es anders.
Dann sieht er das anders. Dann hast du nicht die Möglichkeit, ne? Dann fehlt dieser Punkt. Und
aber
ja, 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 ich verstehe das. Ja, ja, ja. Ja, also, die Sache ist halt die, wenn es wirklich von Gott ist, dann wird Gott die Herzen der Menschen lenken, dass du dann auch die Möglichkeit hast. Und darauf sollten wir verlassen. Wir müssen verstehen, das, was wir tun, tun wir in dem Dienst des Herrn. Das ist nicht unser Dienst, da tun wir nicht etwas für uns, sondern es ist seine Sache, das ist sein Reich und es ist die Aufgabe, mit der er uns vielleicht vertraut hat. So, und das heißt, selbst wenn ich eine übernatürliche Berufung habe, wo Gott mir ganz klar gesagt hat, du sollst Jugendleiter werden, ne? Und ich spreche das mit dem Ältesten und der Älteste sagt, nein, 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 also auf keinen Fall, sehe ich gar nicht bei dir, dann ist es nicht meine Aufgabe, dagegen irgendwie zu rebellieren oder so, dann lasse ich das anstehen, dann entweder wird Gott ihm das zeigen oder wird mir das zeigen und wird die Sache in Ordnung bringen und dann weiß ich, wie es geht. Ja, so, und wenn ihr sagt, okay, meine Stärke ist, mit Kindern zu arbeiten, ich kann super gut mit meinen Neffen und Nichten und so und das, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, so, und ihr spricht das mit den Geschwistern und die, entweder der Älteste oder die Geschwister, die sonst in der Kinderarbeit sind, die sagen, nee, weiß ich nicht, woher du das hast, aber ich sehe das bei dir nicht. Oder die sagen das in einer milderen Form, nee, bisher sind eigentlich die Kindergruppen gut ausgestattet, wir brauchen keine Mitarbeiter. Dann ist erstmal da, einfach wenn wir an diesen Kreis denken, vielleicht habt ihr sogar die Ausrüstung, ihr könnt euch Sachen merken, könnt und so weiter. Aber wenn die Möglichkeit nicht da ist, dann können wir da noch nicht von der Berufung sprechen. Ja, und wenn Gott euch da haben will, dann wird er die Möglichkeit geben. Und so, genau, dass wir immer in diesem Kontext denken, das ist seine Sache, das ist nicht meine Geschichte und das ist nicht meine Aufgabe, jetzt meine Berufung auszuleben, sondern das ist sein. Mein Leben gehört ihm, ja, dieses Thema der Weihe. Und wenn er will, dann wird er die Dinge lenken. Und wenn er die Dinge nicht lenkt, dann will er das nicht. Dann wird das vielleicht später oder anders kommen. Okay?
Die andere Seite, also ich habe erkannt, Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, nö, machen wir. Was dann? Gibt es da Folgen, also für die Jugendlichen? Weil oft ist es sogar Lauheit da.
Das ist wie bei Jona. Auch da ist es Gottes Sache. Und ich bin überzeugt, wenn er will, dann werden wir das machen. Dann wird er uns dahin bringen, dass wir es machen können. Ja, auch da gibt es wieder in vielen, vielen kleinen Situationen, nehmen wir so eine ganz kleine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, ich habe das schon mehrfach erlebt. Ihr sollt ein Zeugnis sagen. Und dann sagt ihr, nein, heute nicht. Ja, so. Und dann kommt ihr nach Hause nach dem Sonntag und dann fängt der Herr Geist Gottes an euch an zu arbeiten. Und ihr habt keinen Frieden darüber. Ja, so dass ihr dann Mittwoch sagt, ich hätte das schon am Sonntag sagen sollen, aber der Geist Gottes gibt dann keine Ruhe, keinen Frieden. So. Und ich glaube schon, dass wir dem so lange widerstehen können, bis Gott uns komplett fallen lässt. Aber das ist ja dann ungehorsam. Ne? Es kann Fälle geben, wo wir Nein sagen und ja, und Gott wird, wenn Gott uns da haben will, wird er uns dahin bringen. Es ist gefährlich wird es dann, wenn Gott ernst redet und wir immer noch nicht wollen. Ne? Dann haben wir aber ein anderes Spiel. Dann geht es nicht mehr um die Berufung, dann geht es um Ungehorsam gegenüber Gott und um Sünde und um Abweichen von dem Weg und verloren gehen. Da geht es um ganz andere Themen. Ja?
Ja, noch eine Frage. Also wenn man jetzt in einem Auftrag steht und man hat das Gefühl, man wurde dorthin berufen, aber dann kommen andere Sachen, dann kommen andere Interessen oder man guckt sich nach einer anderen Aufgabe um und so. Und wie würdest du das einschätzen, dass man weiß, okay, hier ist mein Platz und mein Platz bleibt auch hier. Und ich darf auch meine ganze Energie verwenden oder ich kann auch noch sonst irgendwie
ja, also ich wiederhole noch mal kurz die Frage. Die Frage war, wenn ich in einer Aufgabe stehe schon, also eine Berufung gehabt habe und das alles hat alles zusammengepasst, ich stehe in der Aufgabe und dann verschiebt sich das, ne? Dann kommt irgendwie andere Aufgaben oder andere Interessen. So, inwieweit bin ich verpflichtet, in dieser Aufgabe zu stehen? Also ich glaube schon, beim Thema Berufung, wenn Gott uns zu etwas berufen hat, dann muss er uns auch von dieser Sache entbinden. Nehmen wir mal, also ist ein Beispiel, kenne ich, ein Missionar bekommt ein ganz, ganz klares Berufung von Gott, und zwar zu einem bestimmten Volk hinzugehen. Er geht dorthin, arbeitet dort 5 Jahre, in 5 Jahren bekehren sich vielleicht 20 Leute, die Gemeinde wächst nicht wirklich, und dann kommt so eine Christenverfolgung und er wird aus dem Land geschmissen. So, der fährt dann ein Land weiter. Und das fand ich bemerkenswert. Er ist nicht nach Hause gefahren. Er hat gesagt, Gott, du hast mich berufen, in diesem Land meinen Dienst zu tun. Und jetzt kann ich dort meinen Dienst nicht tun. Bitte nimm diesen Auftrag weg von mir. Weil dann kann ich zurückfahren in mein Land. Ich bin ein guter Geschäftsmann, ich kann dort Geschäfte eröffnen. So. Aber entbinde mich von dieser Berufung, mit der du mich berufen hast. Ja, so. Und Gott hat zu ihm gesagt, nö. Und dann hat er dann nach Wegen gesucht, wie er aus diesem Nachbarland in diesem Land dienen kann. Und Gott hat dann in diesem Land eine Erweckung geschenkt. So, also hat Gott ihn gebraucht, um in diesem Land zu wirken, obwohl er gar nicht in diesem Land sein durfte. Ja, das fand ich bemerkenswert, dass er nicht einfach das weggeworfen hat, gesagt, okay, ich habe da etwas falsch verstanden, sondern seine Berufung und dieses, und ich glaube, deswegen gab Gott manchmal so klare Berufungserlebnisse, dass du nicht drüber weg kannst und zu sagen kannst, okay, dann mache ich es nicht mehr. Sondern das, ne, das kann auch anders sein. Das kann sein, dass dir die Aufgabe weggenommen wird. Dass, was auch immer, Leute wegziehen und dann diese Aufgabe nicht mehr notwendig ist. Oder selbst von der Gemeindeleitung dann beschlossen wird, dass jemand anders das machen soll, um dich etwa für etwas anderes freizustellen. Beziehungsweise, weil dort sogar die Meinung ist, dass du das nicht machen sollst. Solche Dinge können vorkommen. Also, und auch da, also ich komme wieder zu diesem Punkt zurück. Für uns muss immer klar sein, wir arbeiten im Dienst des Herrn. Das ist seine Sache. So, und deshalb kann ich mich auch nicht einfach so davon stehlen, wenn ich sage, ah, ich habe keine Lust dazu oder es funktioniert nicht. Weißt, ich hatte in der Jugendarbeit Zeiten gehabt, wo es nicht schön war. Wo wir in der Jugend, glaube ich, 8 Leute waren, davon waren 1 oder 2 bekehrt und die restlichen waren sehr, sehr aufmüpfig. Jede Jugendstunde, das war bitter. So, ich habe gesprochen und ich habe den Eindruck gehabt, als ob da die Worte im Raum verhallen und nichts passiert. Und das über einen längeren Zeitraum. Da wird man schon entmutigt und man fragt sich, okay, bin ich hier an der richtigen Stelle oder nicht? So, also für dieses Thema Jugendarbeit kann ich von mir sprechen, hatte ich schon so eine Art übernatürliches Erlebnis. Das heißt, ich wusste, das ist mein Platz, ich kann hier nicht weg. Ich kann das nicht einfach so hinwerfen und sagen, es funktioniert nicht. So, und Gott hat, Gott sei Dank, andere Zeiten geschenkt. Ja. Junge Menschen haben sich bekehrt und es ist eine große Freude, mit der Jugend zusammenzuarbeiten, also später geworden halt. Also, es können verschiedene Dinge sein, aber ich glaube nicht, dass du, wenn du den Auftrag hast, wenn du wolltest, wenn die Geschwister gesehen, da liegt ein Segen drauf, ja, selbst wenn du keine übernatürliche Berufung hast, aber du dann eine Aufgabe hast, dass du einfach so sagen kannst, ah, nö, mache ich nicht, ich habe jetzt was anderes. Es sei denn, Gott ruft dich woanders, ja, aber dann wird Gott sicherlich auch finden, also ich glaube, das ist auch falsch, irgendetwas einfach so stehen zu lassen und wegzugehen, dass da nicht ein Nachfolger ist, weil dann hast du das auch nicht richtig gemacht. So, das heißt, dann muss Gott auch für all diese Möglichkeit sorgen, dass du die Sache übergeben kannst, dass irgendjemand das weitermachen kann und dass du dann weitergehst. Also vielleicht nochmal, die Berufung kann sich ändern. Ja, es kann jemand zum Jugendleiter berufen sein und später zum Ältesten und später zum Beter. Und, ne, so, das kann sich ändern. Es kann sein, dass jemand sein Leben lang Ortsprediger war und wenn er in Rente geht, Gott ihm sagt, okay, und jetzt gehst du als Missionar nach Afrika. Solche Fälle gibt es auch. Ja, so, das heißt, die Berufung kann sich schon im Leben ändern. Gott kann uns für bestimmte Zeiten zu bestimmten Dingen berufen. Noch Fragen? Dann vielleicht stehen wir auf, können vielleicht noch einige beten, dass wir dann abschließen.